Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Wunderbar, dass ich hier sein darf, in Langnau. Wir möchten in ein Thema einsteigen. Ihr seht hier ein Schreckhorn aus der Sicht von Steffisburg. Ich hoffe, dass du also heute bereit bist, innerlich dich einzustellen, eine neue Perspektive einzunehmen. Also eine Perspektive, die dir Weite gibt. Weite für dein Leben, aber auch Weite für den Nächsten, wo Gott der Herr in dein Umfeld gestellt hat. Wir möchten das Thema vertiefen, Menschen zu begleiten. Und sie nicht nur zu begleiten, ganz praktisch. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, wie wir Menschen begleiten können. Es gibt ja Berufszweige, die das praktisch machen, mit hochstarken Ausbildungen, die Menschen begleiten. Wir möchten als Gemeinde den Fokus legen, an Menschen zu begleiten im Gebet. Und so möchten wir hineingehen in das Thema, Menschen zu begleiten. Gott hat uns aufgerufen, für andere da zu sein. Und da haben wir die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Mann kommt zu Jesus und fragt, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Dann sagt Jesus, der Herr, zu ihm, lieb Gott mit ganzem Verstand, ganzer Kraft, ganzem Gemüt, mit allem, wo du bist. Lieb Gott und lieb den Nächsten. In dieser Liebe wie dich auch selbst. Dann bist du dem ewigen Leben an. Und dann fragt der Schriftgelehrte, ja, wer ist denn mein Nächster? Und dann fängt Jesus an, über das Gleichnis zu reden, wer uns der Nächste ist. Und Gott möchte, dass wir aus dieser Barmherzigkeit ergriffen sind gegenüber unserem Umfeld und unserem Nächsten. So wie wir sollen wachsen in dieser Liebe hin zu ihm, sollen zunähern, dieser Qualität ihm hingeht sein, ins Loben, ins Preisen, mit unserem Herz ins Lieben, auch unsere Gedanken ausrichten auf ihn, sollen wir auch den Nächsten lieben, wie uns selber. Und wir sollen ergriffen sein von dieser Barmherzigkeit. Denn Liebe ist auch immer barmherzig und voller Güte. Und er bringt das Gleichnis von dem Mann, der unter die Räuber fällt, von dem barmherzigen, guten Samariter. Da kommt ein Mann und er fällt unter die Räuber, geht gerade aus Jerusalem raus und will nach Jericho und fällt unter die Räuber. Er merkt in dem Moment, wie ihm Gewalt angetan wird, wie er verletzt wird, wie er stark erlebt, wie er beraubt wird. Und Jesus sagt, wer hat demjenigen, der unter die Räuber gefallen ist, Gnade erwiesen, Barmherzigkeit, Liebe erwiesen. Und er zählt auf, das war ein Priester, der unterwegs war nach Jerusalem und er ist an ihm vorbeigelaufen. Da kommt ein Levit, der auch an ihm vorbeiläuft. Zwei Männer, die sich ganz gehalten haben nach dem Gebot und nach den Weisungen vom Herrn. Und dann kommt ein Samariter, einer, der in dieser Zeit nicht viel gegolten hat in den Augen der Israeli, der Juden. Aber sein Wesen, seine Haltung, seine Liebe ist Gott wohlgefällig gewesen. Und er bringt ihn hier im Gleichnis führen und sagt, das ist der Shomroi, der Hüter und Bewahrer des wahren Gesetzes. Samariter im Hebräischen heisst Shomroi, der Hüter und der Bewahrer des wahren Gesetzes. Und was ist das Hüten und das Bewahren vom wahren Gesetz? Die Liebe am Nächsten. Güte und Barmherzigkeit zu leben und nicht Pflichterfüllung zu tun, Opfer zu bringen, sondern es ist ihm angenehmer, aus dem Gehorsam raus zu leben und den Nächsten zu lieben. Und er geht hin und versorgt denjenigen mit Öl und Wein, putzt die Wunden, nimmt ihn auf den Esel und tut ihn in die Herberge und zahlt sogar für dessen Versorgung, damit er weiterreisen kann. Der Shomroi, der gute barmherzige Samariter, er hätte seine Gaben in Jerusalem darbringen. Hochheilige Gaben, wo ich war Wein und Öl fürs Heiligtum. Und er sagt sich in dem Moment, nein, die Gaben bringe ich jetzt nicht in Jerusalem, in den Tempel, wo der Priester und der Levit hingeht, sondern der hat verstanden, der Samariter, den brauche ich jetzt, die brauche ich jetzt für den, der unter die Räuber gefallen ist. Liebe, die sich für den Nächsten investiert. Und auch wir sollen aus dieser Liebe für den Nächsten bewegt sein. Nicht aus Zwang oder Pflicht oder Druck. Nicht aus dem, dass wir müssten, sondern wie wir von innen her, vom Herzen her, merken, der Nächste ist mir nicht gleich. Liebe fühlt immer mit. Liebe ist nicht ein abstraktes Konstrukt, sondern Liebe hat immer einen Ausfluss gegenüber dem Nächsten. Wenn Gott sagt, ich liebe dich mit ewiger Liebe, dann sind das Gefühle, die mitgehen in dieser Liebe. Liebe, die bereit ist, zu handeln und Verantwortung zu übernehmen. Und so sollen wir hier auch gegenüber dem Nächsten bereit sein, zu sagen, wir sind da für sie als Gemeinde, persönlich, gerade für ihre persönlichen Aspekte, ihre Nöte, in den geistlichen Dimensionen. Und das Emmental hat viele, die unter die Räuber gefallen sind, die beraubt sind. Beraubt der Hoffnung, am Leben, an der Vision, an der Kraft, am Sinn. Wenn ich im Emmental unterwegs bin, und ich wohne ja im Emmental, dann sehe ich viele, die abgeloschen sind. Ich sehe viele, die bedrückt sind. Viele, die nicht mehr wissen, wo gibt es hier einen Sinn im Leben, wo gibt es etwas, was mich trägt. Und wir dürfen Sinn finden in Jesus Christus. Ein Fundament erleben, das uns trägt, das uns stärkt. Wir dürfen zu einer Beziehung finden zum himmlischen Vater, wo wir versöhnt dürfen vor ihm stehen und rufen, aber geliebter Vater. Und wir dürfen erleben, wie er uns wiederherstellt und heilt und uns Frieden ins Herz gibt. Und so sind wir die, die gerufen und berufen sind, hinzugehen, um anderen zu dienen. Du bist eine Begleitperson für dein Umfeld. Gott hat dich gerufen, andere zu begleiten und für sie da zu sein. In Fürsorge und Liebe ihnen zu begegnen und ihnen zu dienen. Und das heisst auch, Wunden zu verbinden, Wunden auszuwaschen mit dem Wein und dem Öl. Öl steht immer für den Heiligen Geist und Wein steht immer auch für den Blutsbund, den Jesus gestiftet hat im Neuen Testament. So sind wir berufen, hinzugehen, um Männer und Frauen dort, wo sie sind, abzuholen, ihnen zu begegnen. Und als Gemeinde, als Lieb Jesus, sind wir berufen, hinzugehen und die frohe Botschaft zu verkünden, dass Menschen errettet werden. Aber noch viel mehr, wir sind nicht nur gerufen, zu verkünden und etwas weiterzugeben, sondern wir sind berufen, sie zu Jüngern zu machen, sie mitzunehmen, ihnen zu begegnen. Gott hat uns den Auftrag gegeben, in Jesus Christus hat er das auch ausgesprochen, geht hin und macht Nationen zu Jüngern. Und der Ruf und der Missionsbefehl, der hat nicht aufgehört, der gilt heute noch, auch für hier im Chir, in Langnau. Gott ruft dich heute auf und er möchte dir zeigen, dass er dir zur Seite steht. Seine Augen durchlaufen die ganze Welt, um denen treu zur Seite zu stehen, wo mit ungeteiltem Herz an ihm halten. Und heute schaut er auf dein Herz, ob du bereit bist, nicht nur zu sagen, hier bin ich, versorg mich, hilf mir, schau auf mich, erhör meine Gebete, sondern ob du auch bereit bist, zu sagen, Herr, jetzt tritt ich ein für mein Umfeld, für ihre Nöte, für ihre Sorgen, für ihre Kämpfe. Denn du bist berufen, nicht nur für dich das Heil zu erfahren, sondern das Heil soll rausgehen zum Nächsten. Das Evangelium gilt natürlich mir, dir, aber es gilt aller Menschheit. Gott will, dass nicht ein Mensch verloren geht, sondern alle zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Und deswegen bist du heute hier, dass du kannst sagen, hier bin ich, sende mich, brauch mich. Gott möchte durch dich hier in dieser Zeit eine Veränderung bewirken. Denn du bist ein Hinweis auf Gottes Güte, auf Gottes Möglichkeiten. Und dann sehen wir hier die Engelskala. Die Engelskala, wenn sie kommt, die ist vom Professor James Engel entwickelt worden. Darum heisst sie Engelskala. Es geht nicht um die Engel. Das wäre nochmal ein anderes Thema. Könnte man auch vertiefen in einem Seminar. Es gibt ja auch viele Hinweise in der Bibel, die über das reden, aber das ist heute nicht das Thema. Sondern sie will uns verdeutlichen, dass es Entscheidungen gibt, Schritte gibt hin zum Heil, zur Entscheidung, zur Wiedergeburt. Und da gibt es viele Männer und Frauen, die sind fern, weit weg vom Evangelium, von einer geistlichen, religiösen Offenheit bei minus 8, ohne echtes Interesse bis hin zum minus 3, zu einer persönlichen Betroffenheit. Das ist doch ein grosser Unterschied, ob jemand interessiert ist oder nicht. Ich war unterwegs von Zürich nach Bern im Schnellzug und ich durfte am 4. von meiner Arbeit dort in Zürich und bin im Zug gesessen und bin im Abteil alleine gewesen. Und da kommt eine Frau und fragt, ob sie mit ihrem Käsebrötchen und ihrem Selleriesalat dürfte sitzen. Da sage ich, kein Problem, nehmen Sie Platz. Und dann sage ich zu ihr, jetzt haben Sie ja Zeit. Dann schaut sie mich an und fragt, ja, warum wissen Sie, dass ich jetzt Zeit habe? Dann sage ich ihr, ja, das habe ich einfach so empfunden. Dann sagt sie, ich bin seit einer Woche pensioniert. Wer sind Sie, von wo kommen Sie, was schaffen Sie? Und dann bin ich in einem Verhör gewesen, eine ganze Stunde lang. Sehr wahrscheinlich hat sie einen juristisch-sozialen Beruf und sie hat gefragt über Freikirche, Judentum, Islam. Betet ihr auch nur deswegen, dass ihr nicht verloren geht? Muss man sich taufen? Und. Und dann fahren wir im Hauptbahnhof Bern ein und dann sagt sie mir, ihr könnt mich nicht bekehren, ich habe mir geschworen, dass ich mich nie bekehren werde. Und ich habe gedacht, ich habe gar nicht wollen, dass sie sich bekehrt. Ich wollte mich nur freundlich verabschieden und dann steht hinter mir im Abteil jemand auf und sagt, das habe ich auch immer gesagt. Aber die Liebe Gottes hat mich überzeugt. Und dann hat er weitergeredet mit ihr und ich bin gegangen. Also, religiös offen, ohne echtes Interesse, ist doch sehr abweisend. Da merkt man gerade einmal, was für ein Geist einem da herkommt und wo man gerade da drinnen steht. Also, ich habe nicht viel gemacht. Ich habe nur eine Stunde Rede und Antwort gegeben, bis auf Bern. Zum Glück war der Zug schnell unterwegs. Schaut, es geht nicht darum, dass sich jemand muss entscheiden für Jesus Christus. Wir verknurren niemanden. Es gibt keine Männer und Frauen im Himmel, die unfreiwillig im Himmel sind. Es gibt nur Freiwillige im Himmel. Männer und Frauen, die sagen, ich will Jesus haben als meinen Retter und meinen Erlöser. Gott zwingt niemanden zur Gnade. Niemand. Seiner Liebe gibt dir die Freiheit zu entscheiden, ob du willst oder nicht. Er ist vollkommen souverän und gibt dir aus Liebe die Wahl, was du sollst und kannst entscheiden. Und deswegen geht es bei Evangelisation und Jüngerschaft nicht darum, anderen etwas aufzudoktrinieren, sie zu zwingen oder Druck aufzusetzen oder gar zu manipulieren oder sie zu bekehren, sondern ihnen die Liebe von Gott vorzuleben und ihnen als Frau oder Mann zur Seite zu stehen. Und dann können wir auch Enttäuschungen ablegen und sagen, es geht nicht darum, dass ich jetzt hier etwas muss, sondern ich will mich einfach vom Herrn beschenken lassen, damit ich für mein Umfeld dann sagen kann. Sie. Wir sollen Männer und Frauen begleiten, ganz praktisch, so wie wir können, wie wir begabt sind. Aber noch viel mehr, wir sollen für andere in der Begleitung beten. Beten, im Verborgenen, manchmal im Stillen, im Herz, ohne dass wir etwas aussprechen, aber auch ganz konkret, wenn wir für die anderen auf die Knie gehen oder fasten. Wir sollen beten für die Schweiz, wir sollen beten. Freie Schweizer betet, hat es geheissen vom Rütli, im Rütli-Schwur. Beten, freie Schweizer. Wenn wir nicht mehr beten, dann verlieren wir die Luft, in unserem Glauben aufzustehen. Eine Gemeinde, die nicht betet, ist eine schlafende Gemeinde. Ein Christ, der nicht betet, hat nicht verstanden, um was er berufen ist. Das Gebet ist das Entscheidende in deiner Nachfolge zu Jesus Christus. Manchmal als Flehen oder auch im Zeigen, wo du nicht unter Sorgen oder Angriffen oder Anfechtungen hast. Aber wir drücken das aus im Gebet. Und Beten ist Reden mit Gott, aber gleichzeitig auch Hören auf Gott. Das ist nicht ein Monolog, sondern auch ein Dialog, wo er Antworten geben kann. Und wir sollen beten für andere, damit sie durchbrechen. Deine Fürbitte macht den Unterschied aus in dieser heutigen Zeit. Ein Fürbitter kann eine ganze Nation erreichen. Ein Mann kann einen Unterschied ausmachen in einer Familie, in einer Verwandtschaft. Du kannst der Erste sein, der eine Veränderung bewirkt in deinem Umfeld, weil du anfängst zu beten für deinen Betrieb, für deine Klasse, für deine Schule, für deine Region, für dein Dorf. Lass mir nicht nachher in der Fürbitte für andere zu beten. Ich möchte hier einen Mann euch erwähnen, den Walter. Er ist gerade mit seinen zwei Nordding-Walking-Stöcken unterwegs, über 80. Und macht in einer Kurve halt. Und ich komme mit meinem Velo an ihm vorbei und denke, ja, es wäre auch gut, wenn ich kurz eine Pause mache, weil es ist doch recht stotzig draufgegangen. Und dann kommt er mit mir ins Gespräch und erzählt mir, dass er keine Angst hat vor Corona. Er hätte schon lange tot sein können, er lebt ja nur noch, weil es Gnade ist. Dann sage ich, wow, super. Dass ihr so vorbereitet sind und so können sagen, dass ihr bereit sind zu sterben, super. Wie kommt ihr auf das? Dann sagt er, ja, ich habe schon so viel gehört und gesehen in meinem Leben, mich kann nichts mehr erschrecken. Dann sind wir im Gespräch. Dann sage ich, wow, ihr habt ja aber eine Zuversicht. Wo kommt das? Dann sagt er, ja, das hätte er einfach so. Dann frage ich ihn, ja, habt ihr denn Gewissheit, woher das kommt, nach dem Sterben? Dann sagt er, gibt es denn überhaupt eine Gewissheit? Gibt es etwas nach dem Tod? Ich habe noch nie etwas gehört davon. Und dann reden wir über das Evangelium, über Jesus Christus. Und dann sagt er, von dem habe ich noch nie etwas gehört. Ein Emmentaler, der Walter aus Grosshöchstädten, sagt mir, das habe ich noch nie gehört. Das sage ich in seinem ganzen Leben noch nie in einer Kirche gewesen. Und er hat noch nie die Bibel gelesen. Ein Schweizer, der sagt, das habe ich noch nie gehört. Und dann sehen wir hier einen Mann, der hat eine Offenheit gehabt. Aber er hat nachher auch Gott ein Interesse gehabt. Und er sagt, darüber muss ich mir jetzt Gedanken machen. Hey, schau, hier oben ist mein Bänkli. Es ist auf einem Hügel oben, wo man auf dem Bänkli sitzen kann. Da sieht man auf Konolfingen. Da muss ich mir darüber Gedanken machen. Und es ist so entscheidend, dass wir sehen, wo steht ein Mann? Wo steht eine Frau in unserem Umfeld, wo wir sie begleiten wollen? Und da gibt es so Hinweise, die Gott uns gibt, auf dieser Engelskala, wo jemand kann stehen kann, wo Gott dir ins Umfeld hat gestellt. Und so sehen wir zum Beispiel bei -8 eine religiöse Offenheit ohne echtes Interesse. Und er sagt, es muss ein höheres Wesen geben. Ich bin mit dem Zug unterwegs von Bern auf Konolfingen und es hat so viele Leute auf dem Perron, dass ich froh war, dass ich einen Platz gefunden habe, zum Sitzen. Es war alles besetzt, außer ein Abteil, weil dort der Reto gesessen ist. Und der Reto, der ist allein im Abteil gesessen. Und warum ist er allein im Abteil gesessen? Nicht, weil er Corona hatte oder eine Maske hatte, sondern seine Corona-Maske war eine Fratze von einem Gebiss und er war von Kopf bis Fuß tätowiert. Alles. Und dann habe ich gefragt, du darf ich hier hin sitzen? Er sagte, ja, wenn du möchtest, darfst du hin sitzen. Und dann sind wir ins Gespräch und haben gesagt, wow, du siehst aber auch noch gut aus. Sagt er, Finch? Sag ich, ja. Und der ganze Zugabteil rundherum wird still. Alle haben zugelassen, was ich jetzt geredet habe. Dann sage ich, du, erzähl mal, was heisst das, was bedeutet das? Und dann erzählt er mir seiner Geschichte und dass das eine Schmerzverarbeitung ist von seinen seelischen Schmerzen, die er hat. Und er sagt, weisst du, ich bin jetzt gerade auf dem Perron eine Stunde am Warten gewesen, der Zug ist nicht gekommen. Ich bin dran, zum Tätowieren zu fahren, damit ich jetzt noch meine Finger und Fingernägel tätowieren kann. Und dann erzählt er mir eine Geschichte, dann sage ich, du kennst, ich kenne jemanden, der ist auch mit Schmerzen vertraut. Dann sagt er, echt, meinst du das Zombie? Dann sage ich, nein, ich meine nicht das Zombie, ich meine Jesus. Wer ist das? Jesus. Und dann erzähle ich ihm von Jesus. Und dann hat er den Zug angehalten, er ist ausgestiegen und sagt, danke vielmals. Danke vielmals. Ein Anstoß. Ich weiss nicht, was er mitgenommen hat von dem, was ich ihm weitergeben konnte. Aber er hat das Evangelium nicht gehört, er hat das Christentum nicht gekannt. Und er war einfach da gewesen. Einer, der unter Träuber gefallen ist. Und hier gibt es immer wieder so Hinweise, wo wir merken, dass wir aufgerufen zu beten, hinzugehen und uns zu investieren für die anderen. Ein Mann ohne echtes Interesse, Frauen ohne echtes Interesse, das sehen wir immer wieder. Und wenn wir merken, sie sind nicht offen, dann beten wir einfach und lernen sie in Gottes Hand. Aber wir beten weiter und sagen, Herr, wo sind die Männer und Frauen, wo wir einen Schritt weiterführen können? Gott hat dir Männer und Frauen ins Umfeld gestellt, wo du kannst einen Schritt näher führen zum Evangelium, bis sie dann durchbrechen. Der Pesche, ein Audiotontechniker von einer renommierten Soundanlage mit teuren Boxen, ich glaube, es ist die teuerste, die es gibt auf dem Markt, ist ein Nachbar von mir. Wir sind immer wieder zusammen auf dem Spielplatz gewesen, wie sein Modi gleich alt ist wie mein Modi. Und dann hat er mich ausgefragt über verschiedene Sachen. Und so auch über die Inquisition, Katholiken, Kreuzzeug und so weiter. Und über 2 Jahre oder mehr als 2 Jahre haben wir fast wöchentlich miteinander über das Evangelium geredet, über den Glauben geredet, über Welt, über die Weltfragen geredet. Und er hat kein echtes Interesse gehabt. Ehrlich gesagt, allgemeine Kenntnis vom Christentum war Weihnachten gewesen und Pfingsten ist eine längere Brücke zum Ferien machen und frei machen. Aber er ist nicht weitergekommen. Und jetzt, in der Zwischenzeit, habe ich einfach weiter für ihn gebetet. Er hat mir angerufen und gesagt, könntest du bitte für ihn beten, denn ich habe eine schwierige Operation für mich. Bete für mich, aber nicht, dass ich mich bekehre, nur, dass die Operation gut kommt. Und dann habe ich gebetet für ihn. Und er hat gesagt, du, mir stellt alle Haare zu Berg. Was ist echt das? Und dann habe ich ihn gesehen, ein paar Monate später, mit blauen, unterlaufenen Augenringen, also ganz müde ausgesehen. Und dann halte ich an mit meinem Auto, ist am Morgen um 7:30 Uhr, ich bin zur Arbeit gefahren. Und sage, du, wie geht's dir, Pesche? Und er sagt, ich kann nicht mehr schlafen. Ich schlafe nicht mehr. So müde. Gedanken, die ihn beschäftigen. Dann sage ich, du, ich bete für dich, dass du wieder schlafen kannst. Und dann sehe ich ihn ein paar Tage später und sage, komm, gell, ich sehe wieder besser aus. Sage ich, jawohl, du siehst wieder besser aus. Sagt er, ich kann wieder schlafen. Und letztens ist er mitgekommen auf einen Gebetsspaziergang. Ich habe nicht gewusst, dass es mein Gebetsspaziergang ist. Ich bin am Abend um 8:45 raus gebeten. Es war klar und kalt, minus 6 Grad. Alles schön glitzert. Und dann hat er mir Fragen gestellt und Fragen gestellt. Du, wie ist das mit dem Schamanismus? Wie ist das mit der Seele? Können die umwandern? Wie ist das? Und ich merke, dass er Schritt um Schritt näher kommt, bis er merkt, es gibt einen Unterschied zwischen Christentum und Evangelium. Und die Bibel sagt, es ist ein Kampf, dass Männer und Frauen durchbrechen zur Wahrheit. In 2. Korinther Kapitel 4, 3 und 4 heisst, dass der Gott von dieser Welt die Sinne vernebelt und verblendet, dass mit Männern und Frauen in der Schweiz Evangelium nicht erkennen. Der Widersacher ist aktiv, die Sinn zu verblenden, dass sie es nicht verstehen können, sehen. Und wir sind aufgerufen, du bist aufgerufen, zu beten, dass sie eine Offenbarung bekommen, was ist die Botschaft vom Evangelium? Was geht es Gott? Wer ist Gott? Wie ist Gott? Und dann weiss ich, Gott möchte die Augen erleuchten. Gott möchte die Sinne erhellen, dass er verstehen kann. Gott will, dass alle zur Erkenntnis kommen. Aber unser Auftrag ist, zu beten, dass sie verstehen und durchdringen. Da gibt es einige Beispiele, die ich jetzt hier noch anfügen könnte. Mir geht es darum, dass du verstehst, deine Fürbitte gegenüber deinem Freund, deinem Kollegen, deinen Eltern, deinen Kindern macht einen Unterschied aus. Ein Gebet von einem Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. Der Paulus und Silas waren im Gefängnis. Sie sind geschlagen worden für die Verkündigung vom Evangelium und sie haben in der Nacht, kurz vor Mitternacht, Lobpreis gemacht. Sie haben gebetet, sind Fürbitte da und das ganze Gefängnis ist zusammengefallen. Und der Kerkermeister ist mit seiner Familie zum Glauben gekommen. Die Gemeinde in Jerusalem hat gebetet für den Petrus, als er in Gefangenschaft war. Und sein Gebet, die Gemeinde, die gebetet hat, bewirkt, dass der Petrus rausgeführt worden ist aus dieser Gefangenheit. Die Ketten sind abgefallen. Gebet ist so eine mächtige Waffe. Der Paulus sagt, betet, denn eure Waffen sind Waffen vom Licht. Sie sind mächtig für Gott, Festungen einstürzen zu lassen. Bindungen zu lösen, freizusetzen. Wenn wir beten und ihn hier auf Erde binden, wird im Himmel gebunden sein. Und was wir auf Erde lösen, wird im Himmel gelöst sein. Wenn zwei übereinkommen, in irgendeiner Sache zu beten und zu bitten, wird es ihnen geschehen. Im Johannesevangelium können wir lesen, dass Johannes, der Apostel, schreibt, sechsmal bittet um alles, was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden. Bittet, auf dass eure Freude vollkommen werde. Bittet, so werdet ihr empfangen, sehen wir in den anderen Evangelium. Wenn wir bitten und beten, wird ein Unterschied bewirkt werden, über kurz oder lang, im Herz vom Nächsten. Und dann werden wir mitzeugen werden, wie sie verstehen, ah, das ist eine gute, frohe Botschaft. Ich bin nicht bestimmt zur Verdammnis oder für irgendwo ein Gericht, sondern ich bin bestimmt zum Leben. Gott möchte mich versöhnen mit sich selber. Darum hat Jesus sein Leben aus Liebe für mich hingegeben. Und sie fangen an, die gute, frohe Botschaft zu verstehen. Im Militär, wo ich war, ist ein Panzerfahrer zu mir gekommen. Wir hatten einige Gespräche miteinander. Und wir hatten gerade so eine Gefechtsübung. Es sind 72 Stunden simulierte Gefechtsübung, Infanterie, Teerfüße. Und wir sind dort gewesen, in dieser Halle. Wir mussten Betznau bewachen, das Atomkraftwerk. Und wir haben vom Kommandant verordnete Ruhe bekommen für 2 Stunden. Und ich konnte nicht schlafen auf dem Betonboden, es war kalt gewesen. Und der Panzerfahrer ist zu mir gekommen und gesagt, du, was muss ich machen? Ich möchte Jesus auch haben. Er hat das Evangelium verstanden und er hat Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen. Und dann kommt er mitten am Morgen um 3 Uhr, wo man hätte schlafen sollen, mit der Frage, du, was muss ich machen? Ich möchte auch Jesus haben in meinem Leben. Und dann habe ich mit ihm nochmals das Evangelium, bin ich nochmals durchgegangen und er fängt sich, sagt er sich, ja, ich möchte das auch. Und er hat gebetet. Er hat verstanden, Jesus ist gestorben für mich. Er hat eine persönliche Betroffenheit gehabt. Und wenn wir ein Live-Seminar machen, dann werden Männer und Frauen zu dem Punkt kommen, das betrifft ja mich. Und sie werden merken, oh, das fordert mich jetzt gerade raus. Ihr sollt mich entscheiden, will ich das überhaupt? Und dann merken wir, sie dürfen selber mit sich ringen und mit dem ringen, wo sie einen vielleicht erhalten oder wo sie herausfordert, eine Entscheidung zu treffen, ihr Leben Gott, am himmlischen Vater, Jesus Christus, dem Herrn und dem Erlöser, anzuvertrauen. Wir kommen nicht darum herum, selber eine Entscheidung zu treffen. Wir können die Entscheidung für sie nicht abnehmen. Jeder soll sich freiwillig selber entscheiden für Jesus und den Herrschaftswechsel vollziehen. Und es ist ein Kampf. Im Epheserbrief Kapitel 2 heißt es, dass ein Fürst in der Luft regiert, eine geistliche Kraft, die Männer und Frauen in der Rebellion im Stolz zurückhaltet, dass sie diese Entscheidung nicht treffen. Und wenn wir beten und bitten von Gott, dass sie freigesetzt werden von Macht, von der Finsternis, dann können sie sich frei entscheiden. Viele können gar nicht sich frei entscheiden, wie sich in ihnen etwas regt oder wie sie merken, nein, ich will nicht meine Sünden bekennen von Gott. Aber wenn wir beten als Gemeinde, dann brechen sie durch zu dieser Entscheidung zu Jesus Christus. Und sie können ihre Sünden bekennen, Buße tun und umkehren und erleben, wie Jesus Christus ihnen treu und gerecht Sünden vergibt. Und sie nehmen Jesus an als Herr und Erlöser. Und das ist Freude im Himmel, wenn Männer und Frauen sich freiwillig entscheiden für Jesus. Du sollst die Entscheidung, die du getroffen hast, immer wieder auch hochhalten und sagen, das ist die beste Entscheidung in meinem Leben. Mein Name ist geschrieben worden im Buch von der Ewigkeit. Sogar der Himmel freut sich mit mir ab dieser Entscheidung. Und dann kommen wir zu dem Punkt von dieser Heilsgewissheit. Jetzt bin ich ein Kind Gottes. Das ist so matchentscheidend, dass wir selber dafür wissen, ich bin angenommen, mir ist vergeben, ich bin ein Kind Gottes. Weißt du noch, wo du dich entschieden hast für Jesus? Ist dir noch bewusst, der Moment, wo du gesagt hast, Jesus, vergib mir? Es ist der Start zu einem neuen Leben. Es ist der Startschuss zu einem Leben in der Hoffnung, wo du das Leben in der Fülle entdeckst. Wiedergeburt, die Heilsgewissheit ist ein Wunder Gottes, das er heute noch tut. Er möchte heute noch die Wunder geschehen, wo du eine neue Schöpfung wirst, wo das Alte vergangen ist und alles vergessen geht, wie Gott, wie du es ihm anvertraust. Und dann sehen wir dort auch wieder den Aspekt vom Gebet. Wir begleiten Männer und Frauen, dass sie im Gebet ihr Leben Gott anvertrauen und rufen, Abba, geliebter Vater. Es ist das Gebet, das wir ihnen näher bringen, dass sie die Beziehung leben und gestärkt werden. Und dann kommt auch der Aspekt hinein, ich will Jesus Christus konsequent nachfolgen. Es reicht nicht, einfach ein Gebet zu beten, sondern es geht darum, dass wir nachher sagen, jetzt bin ich ein Nachfolger von Jesus. Ich bringe mein Leben ganz unter die Herrschaft, wie wir es gesungen haben. Und er möge mir helfen, so ein Leben zu führen. Und dann brauchen sie unsere Gebetsunterstützung. Der Tom, ein Geschäftsmann aus Maretal, hat das müssen bitterlich erfahren, dass er einfach eine Entscheidung getroffen hat, ohne gefestigt zu sein im Glauben. Ich bin zu ihm gekommen, bin mit meinem Schlauch zu ihm gegangen, damit ich das Velo konnte reparieren von meiner Tochter. Das hat eine Platte gehabt. Und dann frage ich ihn, du, wie geht's dir? Und dann kommt zuerst ein Fluchwort. Dann sagt er, gar nicht gut. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, komm, wir reden darüber. Dann sind wir in die dritte Etage gegangen von seinem Geschäft und dann sagt er mir, was alles kaputt gegangen ist, was für Fehler gemacht. Und dann sage ich, aber Jesus kann dir helfen. Sagt er, ja, Jesus, den kenne ich, für den habe ich mich entschieden. Aber er hat nicht mit Jesus gelebt. Es ist keine Gemeinde mehr gegangen. Wir brauchen einander, wir sind nicht berufen als Solo-Christen. Wir brauchen Gemeinschaft und Fürbitte voneinander, auch gerade dann, wenn wir in der Nachfolge sind. Und es braucht die Integration in die Gemeinde. Und deswegen ist es so wichtig, dass du als Begleitperson denjenigen, die du kannst begleiten kannst, zur Seite stehst, dass du sie kannst integrieren in die Gemeinde. Dass sie nicht einfach hier ankommen und nie nicht irgendwo wohl sind. Oder wie du erzählt hast, Stefan, im Zeugnis, dass sie sich irgendwie minderwertig fühlt, sondern dass sie dafür wissen, ich bin hier angenommen und willkommen. Es braucht die Integration in die Gemeinde. Und auch hier ist manchmal ein grosser Kampf, wo wir dann merken, es braucht das Miteinander auch dafür, bitte. Und dann kommen wir zum Abschluss dieser Verkündigung. Es ist so entscheidend, dass wir selber wachsen als Jünger Jesu. Dass wir wachsen an Herausforderungen, wachsen an Situationen, wo wir andere begleiten, um es miteinander zu teilen. Gerade darin zeigt sich, ob eine Gemeinde gut unterwegs ist, wenn sie wächst in der Gnade und der Erkenntnis, wächst in der Reife, in der Jüngerschaft. Dass wir nicht einfach bleiben wie Kinder, wo Fehler macht, sondern wachsen die Mündigkeit in die Reife hinein, wo wir werden wie geistliche Väter. Und wir nachher uns zusammen können auf den Weg machen zu einer geistlichen Reife, wo wir die Verantwortung übernehmen können hier in dieser Zeit. Das Live-Seminar ist nicht einfach ein evangelistisches Tool, sondern es baut eine Kultur auf in der Gemeinde, wo wir sagen, zusammen sind wir hier für Semmental, zusammen sind wir hier für Oberfrittenbach, sind wir da für Berau, sind wir da für die Regionen, für die Höfe, für die Wittenbachschür und die Regionen, wir sind da für sie. Zusammen wollen wir wachsen als Gemeinde in der Jüngerschaft, damit wir die Verantwortung übernehmen können für ganze Familien und Verwandtschaften. Wenn ich daran denke, wie gerade in einem Seminar, in einem Live-Seminar, letzte 60 Teilnehmer waren. 60 Teilnehmer. Gott kann euch in der kürzesten Zeit einige Dutzend Personen anvertrauen, wenn ihr wirklich betet und ringt darum. Und Gott möchte euch die anvertrauen. Er möchte, dass Männer und Frauen hier im Emmental zum Leben durchdringen und selber wieder ein Zeugnis können sein so für Jesus Christus. Und wir kommen zur letzten Folie. Lasst uns mutig sein, wenn es darum geht, von Jesus zu erzählen. Lasst uns Prioritäten ganz neu ordnen, wenn es darum geht, Zeit frei zu machen für den Nächsten. Ihnen zu dienen und ihnen zu helfen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du ganz neu sagst, ich gehe das nicht an aus eigener seelischer Kraft, aus meinem Vermögen, sondern ich gehe das an aus dem Gebet und ich lasse mich befähigen von dem Geist, der befähigt. Ich gehe das an in der Fürbitte. Und ich bitte ihn, den Herr von Himmel und Erde, Veränderung zu bewirken. Ich möchte dich einladen, dass du aufstehst, wo du bist. Ich möchte gerne beten für dich. Und wenn du merkst, dich hat die Botschaft auf eine Art und Weise betroffen, vielleicht hat sie sogar ein bisschen aufgeregt, gewisses, und ist dir fremd oder neu, ich möchte dich bitten, dass du jetzt in dem Gebet, wo ich mit dir bete, wo wir zusammen beten, dass du dein Herz am Herrn anstreckst. Einfach, vielleicht kannst du deine Hände erheben, vielleicht kannst du deine Hand aufs Herz heben, vielleicht bist du auch ganz ruhig und still an dem Platz, wo du bist, aber lass den Herr dein Herz berühren von dieser Liebe und Barmherzigkeit für deinen Nächsten. Vater im Himmel, wir stehen vor dir und deinem Angesicht im Wissen darum, dass du die Welt liebst und uns liebst. Und Herr, wir bringen dir auch unser Versäumnis dar, für den Nächsten uns zu investieren. Du siehst auch überall dort, wo Gleichgültigkeit ist, wo wir merken, es geht mehr um uns, wo wir uns um uns drehen. Herr, ich bitte dich dafür, dass du eine Freisetzung schenkst, dass es nicht mehr um uns geht, sondern um das geht, was dir wichtig ist. Dass du dich denen kannst offenbaren und zeigen, die dich noch nicht kennen. Himmlischer Vater, ich bitte dich dafür, dass du uns befähigst, durch die Kraft vom Heiligen Geist in dieser Zeit den Unterschied auszumachen. Ich bitte dich, Vater im Himmel, für uns all, dass du uns beschenkst mit Liebe und Barmherzigkeit. Dass du uns beschenkst mit einem Herz von der Annahme, dass wir den Nächsten annehmen können, obwohl uns vielleicht Ablehnung und Zurückweisung entgegenkommt. Ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du uns gerade mit all dem, was wir hören von unseren Freunden und Kollegen, mit dem zu dir kommen in der Fürbitte. Und dich dafür bitte, dass du dich ihnen offenbarst und ihnen die Herzensaugen öffnest. Ich bitte dich auch ganz konkret für die ganze Gemeinde und Gemeindeleitung, dass du ihnen Einheit gibst, in dem unterwegs sind, Menschen zu gewinnen für dich. Ich bitte dich, dass du uns sensibel machst, wo Angriffe laufen, wo Kämpfe toben, dass wir aufstehen im Glauben, dass wir kämpfen für die gute, frohe Botschaft und nicht gegeneinander kämpfen, sondern im Geiste Jesu vorwärts gehen und überwinden. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Segen, dass du uns Durchbrüche schenkst in der Fürbitte. Gerade wenn es darum geht, dass Männer und Frauen dürfen durchbrechen und durchdringen zu einer echten, lebendigen Beziehung, wo sie selber können sagen, ich habe Jesus gefunden. Danke vielmals für das, dass du mir geholfen hast dabei. Danke, dass du sie segnest als Gemeinde. Herr, ich bitte dich dafür, dass sie mutig und kühn in Weisheit und Liebe dem Auftrag vom Evangelium nachkommen. In Jesu Namen. Amen.